Herzlich willkommen bei des Pudels Kern. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und wir unterhalten uns hier einmal im Monat mit Klassik.
Für diese Folge haben wir uns mit Haut beschäftigt, also mit der Frage, was geht uns eigentlich unter die Haut? Dafür haben wir uns mit dem Tätowierer Sepp Winter in Hamburg getroffen und sind nach Zürich gefahren und haben dort mit Blick auf die Alpen mit der Komponistin Isabel Mundry gesprochen.
Wir haben dabei entdeckt, dass es zwischen Tattoo-Traditionen und neuer Musik sehr spannende Verwandtschaften gibt. Und wir haben uns mit den beiden unterhalten über dicke und dünne Haut, über atmende Leinwände. Und wir haben vor allem festgestellt, dass man Mozart lieber nackt hören sollte.
Und für alle, die sich jetzt wie wir endlich einen Pudel stechen lassen möchten, das Studio von Sepp Winter heißt Cool Tattoo und ist in Hamburg gar nicht weit weg vom Hauptbahnhof. Und wer mehr von Isabel Mundry und ihrer Musik hören möchte, kann dies diesen Juni tun beim Mozartfest in Würzburg. Da ist sie nämlich Residenzkünstlerin. Ansonsten freuen wir uns wie immer über viele Kommentare, Likes, Weiterempfehlungen und Pudelfotos auf Instagram. Und jetzt viel Spaß bei des Pudels Kern zum Thema unter die Haut. Was glaubst du, warum machen sich Menschen Tattoos?
Ich glaube, dass das ein Ur- und Grundbedürfnis ist, weil es in jeder Kultur stattgefunden hat bis jetzt. Es gibt ja sogar diese Hypothesen, dass es wahrscheinlich sogar die älteste Kunst der Menschheit ist, weil da müsste es wahrscheinlich irgendwie Anthropologen und Historiker fragen, aber ich glaube, das ist ein komplettes Ur- und Grundbedürfnis, deinen Körper zu verändern. Und ich glaube, dass Tätowieren ein ganz tief verankerter Teil davon ist. Es ist Schmuck, es ist Erinnerung, es ist alles Mögliche für Menschen. Also ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass von diesem, da interpretiert jemand ein altes Testament rein in seine Tätowierung, plus da kommt jemand und schießt völlig aus der Hüfte und möchte halt einfach jetzt gerade diese Tätowierung, weil er jetzt gerade sich vorstellt, dass es cool ist, das unter der Haut zu haben. Aber vielleicht ist es auch einfach dieses, das ist was Beständiges ist, ne? Dass du halt sagst,
das bleibt.
Genau, da muss ich mich committen bis zu einem gewissen Punkt. So. Weil klar kannst du es entfernen auf die eine oder andere Art und Weise, aber also eigentlich kannst du es ab einer gewissen Größe nicht mehr entfernen. Also ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Art der Ausführung ist es entfernen mit sehr, sehr vielen Hürden verbunden. Und ja, vielleicht ist es das, dass man sagt so, ich wische bei TikTok von links nach rechts und werde quasi vollgereiert mit Inhalten und snackable, wie ich gelernt habe, heißt das. Und im Tätowieren mache ich das irgendwie und habe das zumindest mal zu meinen kompletten Lebzeiten durch.
Zumindest mal. Man hat ja irgendwie so ein interessantes Verhältnis von innen und außen, finde ich, weil du machst es für dich und für die Erinnerung, wie so eine Art Tagebuch vielleicht auch für manche, aber es sehen ja auch alle.
Ich möchte ja wie durch Mode, wie, na gut, Frisur wäre jetzt wahrscheinlich eine Erweiterung der Mode oder sonstiges, ich möchte natürlich nach außen hin transportieren, wo ich zugehöre, wovon ich mich abgrenze und Subkultur war immer tätowiert oder zumindest die Subkulturen, in denen ich mich bewegt habe, hat Tätowierung eine wichtige Rolle gespielt. Und ich glaube, anfangs war das für mich ein ganz klarer Punkt, um mich halt abzugrenzen. Um den Leuten um mich rum zu sagen, guck mal, ich lasse mich tätowieren. Und sei es nur, dass ich nachher nicht durch irgendwie wirtschaftlichen Druck dazu gezwungen werde, eine Sparkassenlehre zu machen. Ohne jetzt die Sparkassenlehre abzuwerten, aber um mich halt so ein bisschen wie ich mich innen fühle, nach außen zu transportieren und zu sagen, so Leute, hier bin ich und ich fühle mich dem, was ihr in dem Moment repräsentiert, nicht zugehörig. Was ja, glaube ich, so bei jeder Subkultur ein Teil ist. Ne?
Was ist so dein musikalischer Hintergrund eigentlich?
Boah, auf jeden Fall Subkulturkram, ne? Ich habe mit Musik aus einer Institution oder so, gar nichts am Hut irgendwie. Aber ich glaube, angefangen hat das mit Hip-Hop bei mir, weil meine Heimatstadt, ich bin zwischen Heidelberg und Mannheim aufgewachsen und das war sehr, sehr stark durch Hip-Hop geprägt. Und da gab es Anfang der 90er schon so ernstzunehmende, abseits von so fantastischem Vierkram. Und dazu kam dann später Punkrock. Das war so ein Klops aus Subkultur, durch Skateboarden, durch irgendwie Punk-Musik, durch Hip-Hop-Musik. Bei mir kam dann Graffiti-Sprühen dazu und da kann man dann gleich den Bogen zum Tätowieren schlagen. Das sind so eigentlich die beiden Urkonstanten. Das sind auch die beiden Konstanten, obwohl ich heute irgendwie, glaube ich, in jedem Genre, in jedem Bereich irgendwas cool finde oder gerne höre, ist das immer so die, das ist so das Wiederkehrende. Also so Hip-Hop von 93 bis 96 kehrt immer wieder bei mir irgendwie. So diese, und wenn ich die drei berühmten Platten mit auf die Insel nehmen müsste, wären es wahrscheinlich auch ein, zwei Hip-Hop-Scheiben aus den 90ern irgendwie.
Was denn zum Beispiel?
Von Stieber Twins, das ist eine Heidelberger Gruppe, Fenster zum Hof. Die haben so ein bisschen Legendenstatus, weil die auch so ein bisschen Nirvana-mäßig, die haben eine legendäre Platte abgeliefert, die damals ein Level hatte, was eigentlich nur die Amis sonst hatten, was in Deutschland sonst, glaube ich, gar nicht gehört hast oder zumindest nicht auf dem Niveau. Und danach haben die nie wieder was gemacht, haben noch zwei Singles irgendwie gemacht und haben mittlerweile, sind auch Zwillinge tatsächlich und sind aber für so eine ganze Generation irgendwie dann da stilprägend gewesen.
Martin Jeckel, Christian Haidt, Stieber Twins, Copyright, nie allein stets. Und kochen die auf 72 Fahrenheit. In meinem Pickleko am Anfang vom Korridor stinkt das Weiß. Ich weiß, gute Texte kosten ihren Preis. Ich scheiß auf Hardcore von Jungs im Schulchor. Du Tenor, der Papa stinkt am Mann Astor. Die Loops ohne Kopf vor Crazy Chris ist der Kantor. Ich kenn deine Beichte, denn mein Onkel ist ein Pastor. Ich sitz mix Range, Beats vor meinem Monitor. Ein Studio, ein Zweispur, ein Sampler von Monacore. Allein zu zweit, niemals solo. Mein Rap ist Poison, Poison, wie der von Gucci Rapper Polo. Du drückst auf CD, aber ich drück auf Foto. Mein Flow ist Porno, Props an Sorti, Kane und Peso. Heidelberg, 72, am 6. November. Und kochen Beats auf 72 Fahrenheit. Und kochen
Beats. Wenn man als Tätowierer arbeitet, dann hat man ja eine lebende Leinwand vor sich eigentlich. Eine denkende, atmende, sprechende, fühlende Leinwand. Und du schreibst ja auf Papier eher und bist mit deinem ganzen Schaffensprozess ja zunächst mal ziemlich weit weg vom Konzert und vom Erklingen der Musik. Würdest du gern mal auf jemand draufschreiben?
Die Frage führt mich natürlich zum Improvisieren, ne? Und das ist tatsächlich eine Arbeit, die ich immer wieder mal sehr gerne mache. Also ich mache sie nur zum geringen Prozentteil, weil ich eben ein Imaginationsfreak bin und vor allem die Harmonik. Da komme ich tiefer, wenn ich sie am Papier entwickle. Aber natürlich ist es schon immer so eine Sehnsucht, ja, mit lebendigen MusikerInnen quasi in Realtime zu arbeiten. Bei mir ist es so, wenn ich schreibe, habe ich das Gefühl, immer mir die Gesten der MusikerInnen unmittelbar nicht nur vorzustellen, sondern ich verkörpere sie sozusagen in meinem Innern. Ich habe auch schon mal beim Komponieren Muskelkater bekommen. Also das ist sehr körperlich, selbst wenn es nicht so aussieht.
Und hast du das beim Hören oder beim Imaginieren selber auch, dass das für dich eine körperliche
absolut.
Erfahrung ist?
Ja, oder du das absolut. Ja.
Dich auch so berührt, dass es dich ja körperlich trifft?
Ja, absolut. Also ich habe da schon immer so eine Seite gehabt, aber seit ein paar Jahren versuche ich die auch noch viel mehr sogar auch nachgerade kompositionstechnisch zu entwickeln. Ich finde, wir haben ja so zwei in unserer Kultur stark etablierte Modelle. Also seit die Musik notiert wurde, wurden diese beiden Modelle, glaube ich, sehr ausdifferenziert und durch die Aufklärung nochmal so richtig beglaubigt, nämlich die Idee des musikalischen Fortschritts, die sehr einfach mit Strukturkompetenz verbunden ist, oder die Idee des Eigenwerts von Ausdruck. Und das sind natürlich beides eigentlich Modelle, die stark das Ich des Komponisten oder der Komponisten ins Zentrum stellen und dann wird etwas nach drüben getragen. Ja? Und beide sind irgendwie muss man schon ehrlich sagen, als Gedankenmodell auch potenziell narzisstisch, ja. Also das eine Modell will technisch übertrumpfen, ja, und die ganze Musikgeschichte mal wieder irgendwie um 3 Zentimeter nach vorne treiben, also Überbietungslogik. Die andere ist eigentlich nur nach dem Motto, mein Bauch ist interessanter als deiner, ja. Also.
Das ist beim Tattoo ja auch manchmal der Fall.
Ja, oder einfach so eine Ausdrucksmacht, ja. Also so meine Emotionen werden jetzt vom ganzen Orchester gespielt und das ganze Publikum hört meinen Emotionen zu. Und mich ergreift da zunehmend seit einigen Jahren so ein Unbehagen. Ein Trigger war auch nochmal, dass ich einen Sommer lang eine Residenz hatte und mit 15 KünstlerInnen zusammen war in Italien und ich war die einzige Mitteleuropäerin. Also die spannendsten Kontakte fand ich mit zwei Gesprächen mit zwei afrikanischen Künstlern, wo ich dachte, in was für einer Bubble sind eigentlich unsere oder auch die Gedankenmodelle, die mich geprägt haben, kann ich die noch spüren? Und ich merke, ich kann sie immer weniger spüren, ja. Und natürlich, ich bin auch ein Technikfreak beim Komponieren, aber ich finde die Technik als Eigenwert immer fragwürdiger oder so als quasi das enttragende Show-Element der Musik. Und einhergehend damit bin ich zunehmend interessiert an Formen, das Komponieren auch fast als einen passiven Akt zu denken, als einen reaktiven, als einen Zuhörenden, einen Zugewandten, einen, der weniger mit Besitz, sondern mit Reaktion irgendwie zu tun hat. Und ich merke selber, dass dieses Experiment den Körper nochmal anders ins Spiel bringt oder auch die eigene, letztlich die Fragilität.
Wie ist das bei dir persönlich? Hast du eher eine dicke Haut, eine dünne Haut oder beides?
Also ich bin nicht von Natur aus. Ich war ein Neurodermitis-Kind. Also ich hatte so, ich weiß nicht, wann das losging, mit 4 oder so. Und das hat aufgehört mit Ende 20. Und ich habe irgendwann begriffen, dass das nicht einfach eine Krankheit ist, sondern eigentlich ein Charakterzug.
Also was macht denn aus?
Man kann es positiv und negativ formulieren. Also ich würde sagen, positiv formuliert Durchlässigkeit, negativ formuliert, dass man manchmal nicht richtig zwischen Innen und Außen unterscheiden kann. Und glaube ich, eine eigene Aufgabe hat auch, die Haut trotzdem zu spüren, selbst wenn anderes so leicht durch sie durchgeht.
Auch eine Grenze dann selber zu setzen vielleicht?
Ja, genau. Also die Haut vielleicht ein bisschen dicker zu machen, als sie eigentlich ist. Also wenn wir mal das Positive jetzt daraus nehmen, dann ist es ja irgendwie die, und da kommen wir jetzt eben nochmal, finde ich, ganz stark ins Ästhetische. Was mich sehr beschäftigt, ist die Frage, ob Empathie in der neuen Musik eigentlich ein Positiv- oder ein Negativwert ist. Das hat mich in den letzten Jahren unglaublich beschäftigt, ja. Und ich würde sagen, vom Paradigma her ist sie erstmal, auch wenn das nie so formuliert wird, eher negativ wert, ja. Also wenn man irgendwie neue Techniken zeigen will und die Musiker sich da abackern, irgendwie die abstrakten Skalen möglichst fachgerecht zu spielen, Also ich finde, es gibt relativ viele Stücke, die die InterpretInnen nicht mitspüren, die eben eher etwas zeigen wollen, als die eigene Haut zu zeigen. Ich komme wieder aufs Reaktive. Ja, also eine dünne Haut ist meinetwegen auch die, die Gänsehaut kriegt, ja, oder wo irgendetwas drauf landet und dann ist eine kleine rote Stelle. Und Haut ist natürlich irgendwie auch wirklich der Ort für Berührung.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen über das Medium sprechen, auf dem du malst, quasi, also die Haut. Gibt es eigentlich so dicke und dünne Haut, also auch beim Tätowieren jetzt ganz, ganz technisch gesprochen? Also gibt es unterschiedliche Hauttypen, wo das anders funktioniert oder Hautstellen, wo das irgendwie anders läuft? Oder ist es eigentlich gar nicht so ein großer Faktor?
Das ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr so ein krass großer Faktor, weil ab einem gewissen Punkt nach, ich bin jetzt im 12. Jahr, hast du die meisten Hauttypen gefühlt schon mal vor dir gehabt und hast du auch die meisten Stellen schon mal tätowiert. Am Anfang der Karriere ist das super nervig, weil was montags funktioniert hat, funktioniert dienstags vielleicht schon gar nicht mehr und Mittwoch funktioniert wieder alles. Und es gibt unterschiedliche Hauttypen, die Stellen sind total unterschiedlich. Und also zwischen einer Stelle, die knochig ist wie im Knie und im Ellbogen, und eine Stelle, wo ein großer Muskel drunter ist, wie Oberarm oder Oberschenkel, Außenseite, da liegen teilweise Welten zum Tätowieren. Und ab einem gewissen Fähigkeitslevel, Fertigkeitslevel kannst du das alles tätowieren. Und es liegen auch große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Hauttypen. Also so ganz salopp gesagt, du hast manchmal Menschen, die sind viel in der Sonne, die rauchen vielleicht viel, die trinken vielleicht viel. Deren Haut ist manchmal schlechter als die Haut derer, die jeden Tag mit einem grünen Smoothie und mit einem Jogging-Run in den Tag starten. Manchmal auch nicht. Ne? Also es ist immer so ein bisschen, also das ist immer schon so ein bisschen Überraschungspaket. Ne? Also bei Stammkunden und Stammkundinnen weißt du das natürlich nach einer Zeit. Da weißt du so, morgen kommt der plane ich mal lieber eine Stunde länger ein, weil der hat eine Pelle, da muss ich ackern. Ja, du hast eigentlich immer wieder so ein kleines Überraschungsei auf dem Tisch liegen, wo du sagst, ja, gucken wir jetzt mal. Aber nach einer gewissen Zeit geht das.
Und denkst du das Alter so voraus? Also denkst du, okay, die Stelle, da wird sich das dann irgendwann, wird das so verwelken, dann muss ich das so anlegen, dass das irgendwie dann immer noch funktioniert? Ja. Oder ja?
Ja, das ist so
eine. Wie macht man das? So mit Perspektive auch? Oder ist es eher so eine.
Größe ist ein ganz entscheidender Faktor. Das ist. Im Endeffekt, die Tätowierung arbeitet dann in der Haut in alle Richtungen. Das heißt, die Linien werden breiter mit der Zeit, die Flächen werden, ja, die werden heller ein bisschen. Das heißt, wichtig ist die Größe, ist ein gewisser Anteil als schwarz, weil schwarz dann natürlich den maximalen Kontrast zur Haut herstellt. Die Bildsprache hat sich auch ein bisschen so entwickelt, wie das Medium es zugelassen hat. Ne? Ich kann halt nicht malen wie auf einer Leinwand oder auf einem Aquarellpapier 1:1, sondern ich muss halt beachten, was für ein Medium ich da vor mir habe. Und das plane ich auch in der verhältnismäßig kurzen Zeit, in der ich jetzt tätowiere, habe ich das schmerzlich lernen müssen, streckenweise plane ich mittlerweile immer mit voraus. Also ich versuche ganz, ganz stark darauf zu achten und manchmal sogar so weit zu gehen, dass ich sage, naja, eigentlich hätte ich hier eine dickere Linie schöner gefunden, aber ich weiß, an dieser Stelle ist das Bindegewebe schwach und die Linie wird die nächsten 3 Jahre aufgehen und die nächsten 30 Jahre nochmal doller aufgehen. Also wähle ich jetzt eine Linienstärke kleiner, in der Hoffnung, dass die Person dann da 30 Jahre mit happy ist. Das ist auch tatsächlich das Einzige, was ich manchmal ankreide, den Kollegen unserer Zunft und Kolleginnen unserer Zunft, dass es so dieses super feine, super Mikro-Mikro-Tätowieren, dass eigentlich Menschen, die das länger verfolgt haben, wissen, dass das handwerklich nicht funktioniert. Oder dieser Hyperrealismus mit Farbe passiert, wo die Schwarzanteile ganz gering sind, die Anteile an Haut ganz gering sind, die noch sichtbar sind. Weil man lässt ja die Haut immer als Lichtkante eigentlich stehen. Dass das handwerklich nicht funktioniert. Das wissen auch die Menschen, die das umsetzen. Hoffentlich wissen sie das. Und sie machen es halt trotzdem. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sagen würde, das ist das Einzige, was mir richtig gegen Strich geht, wenn ich denke, du tätowierst nicht für Instagram oder du tätowierst halt nicht für den Applaus von wem auch immer, der diese Fotos sieht, sondern du tätowierst ja
Manch vielleicht doch.
Ja, aber im Idealfall wäre das halt meine Work-Ethic, die ich da gerne drunter liegen hätte, dass du halt irgendwie sagst, so, nee, du tätowierst schon für dich natürlich, aber auch für deine lebende, atmende, fühlende, denkende Leinwand, die da vor dir liegt. Ne?
Also siehst du dich denn als Künstler oder als Dienstleister oder ist dir das eigentlich egal?
Das ist eine lange Debatte tatsächlich. Ich habe angefangen und habe mich als Dienstleister gesehen. Mittlerweile sehe ich mich als Künstler. Das hat sich über die Jahre verändert. Auch dahingehend so ein bisschen, dass wir alle jetzt gerade so oder viele in einem kleinen Struggle sind, weil wir gerne in die KSK möchten. Also ganz rein
technische
und ökonomische Gründe halt, dass wir gerne in die KSK würden und dass die KSK halt nach wie vor Tätowierer a priori ablehnt. Du hast keine Chance, du musst immer den Klageweg gehen. Es hat sich mittlerweile ein Verein und eine Lobby gegründet und man arbeitet da ein bisschen dran. Ich habe ja auch Illustration studiert und fertig gemacht. Das heißt, ich könnte sogar, wenn sie darauf bestehen.
Es ist halt nur Haut und nicht Papier eigentlich.
Genau. Ja, es ist, im Endeffekt, die KSK lehnt uns damit ab, dass wir reproduzieren und keine eigenschöpferische Leistung oder wie das ist, irgendwie machen.
Und das freust du dich denn besonders, wenn jemand kommt und sagt, ich will was von dir? Oder findest du es eigentlich cool, wenn die Leute sagen, ich habe das und das mitgebracht, interpretier das doch mal.
Beides. Also das ist unterschiedlich cool. Ne? Das kann, wenn jemand was von mir möchte, dann freue ich mich natürlich total, wenn das denn auch so ist, dass ich die gewisse Freiheit habe, das dann auch so umzusetzen. Aber das freut mich total, setzt mich natürlich auch unter einen anderen Druck, dass ich dann halt auch von der Idee her performen muss und halt nicht nur von der Umsetzung. Und wenn jemand kommt und bringt was mit, also ich lehne das nicht generell ab, dass jemand zum Beispiel auch andere Tätowierer oder was weiß ich was mitbringt und sagt, referenziere mir bitte das, soweit es im Rahmen des handwerklich Machbaren möglich ist. Aber natürlich freue ich mich, glaube ich, mehr, wenn jemand was von mir will, weil das ist ja das, also wenn jemand das möchte, was aus mir rauskommt, habe ich mehr Spaß daran, als wenn ich mich erst auf was anderes einlassen muss. Wobei das andere natürlich auch Spaß machen kann.
Mhm. Du gehst mit einem gewissen Pragmatismus daran. Deinem Arm steht ja auch, es ist, wie es ist.
Ja.
Aber wie ist denn das Verhältnis zu deiner Leinwand? Du sprichst ja mit deiner Leinwand vorher, so als Künstler, oder auch nicht? Also ist das dann für dich eine Fläche, auf der du was möglichst künstlerisch Ansprechendes verwirklichst und dann freut sich der oder die andere auch drüber? Oder ist das, gehst du wirklich auf die Persönlichkeit ein, führst du ein langes Vorgespräch und versuchst sozusagen deine Idee überhaupt erst zu entwickeln, wenn du weißt, worauf sie landet?
Also ich führe, wenn es möglich ist, wenn die Person jetzt nicht irgendwie 8 Stunden Anreise hat, führe ich immer eigentlich am liebsten ein persönliches Vorgespräch. Jetzt weniger, um irgendwie auszuloten, wer da als Person in ihrer Tiefe vor mir sitzt, aber einfach um zu wissen, wer kommt da, wie ist die Person drauf, was erwartet die Person auch von mir, weil es natürlich auch immer mit Erwartungshaltung verbunden ist, wenn ich was Permanentes abliefern soll. Ja, also ich versuche immer eigentlich so ein bisschen auszuloten, wer mir denn danach gegenüber sitzt. Und das werden dir meine Mitarbeiterinnen, könnten das jetzt bestätigen, wenn sie hier wären. Ich rede sehr viel und sehr gerne mit den Leuten. Ich bin, glaube ich, ein sehr Hard-on-the-Sleeve-Typ so oder Herz-auf-der-Zunge-Typ und ich rede gern viel und gerne mit den Menschen. Das ist auch sowas, was in der Arbeitsethik als Tätowierer oder Tätowiererin, glaube ich, echt hochzuhalten ist. Du hast halt ein lebendes Wesen dir gegenüber. Du stehst nicht in deinem Atelier und ackerst, sondern du hast da jemanden gegenüber und du hast halt auch gefälligst zu respektieren, was die Bedürfnisse dieser Person sind. Also das heißt, während des Tattoo-Prozesses muss das respektiert werden auf jeden Fall und auch während des ganzen Design- und Umsetzungsprozesses von dem Ganzen. Und man stößt dann immer natürlich an Punkte, wo man halt dann nicht übereinkommt. Also das ist dann oft, dass die sich was vorstellen, was handwerklich nicht umsetzbar ist. Aber dann versucht man natürlich aufzuklären und wird dann auch manchmal so ein bisschen gebetsmühlenhaft, wenn man halt immer wieder dieselben Sachen aufklären muss, aber versucht dann halt zu erzählen, warum, pass auf, das funktioniert an dieser Stelle nicht und das funktioniert nicht so und wir müssen das auf eine bestimmte Größe aufziehen, sonst wird das nicht glücklich alt werden und so weiter und so fort.
Hast du auch geschmackliche Grenzen oder nur politische?
Politische definitiv natürlich und geschmacklich eigentlich nicht. Also eigentlich, da denke ich mir oft auch, wer bin ich dann nachher, drüber zu urteilen, was jemand anders ästhetisch empfindet oder als ästhetisch empfindet oder eben nicht als ästhetisch empfindet. Natürlich finden mich eher Leute, die auch denselben Kram gut finden, den ich gut finde. Weil ich transportiere nach außen hin, sei es jetzt mit den Wänden des Ladens oder mit meinem Instagram-Auftritt oder sonst irgendwas, transportiere ich ja auch, glaube ich, eine gewisse Bildsprache und selten, dass dann die Menschen kommen und wollen was, wo ich sage, wirklich, das möchtest du permanent und vielleicht noch Jahrzehnte auf dir drauf haben.
Ich glaube, ich habe mal über japanische Tattoo-Sets gelesen, dass es da schon manchmal so einen Prozess gibt, dass man das Motiv schon in Korrespondenz mit der Persönlichkeit des zu Tätowierenden aussucht. Das heißt zum Beispiel, eine eher zurückhaltende oder ruhige Person kriegt vielleicht den wilden Tiger auf den Rücken. Ist das so?
Das ist so. Also im klassisch japanischen Tätowieren, was eine andere Art der Kunden-Tätowierer-Beziehung ist, glaube ich, weil das die japanische Gesellschaft ist ja super hierarchisch in ihrem, zumindest ist das Traditionelle, ist super, super hierarchisch aufgebaut. Und da ist das tatsächlich noch so, dass da viel vom Tätowierer bestimmt wird, was du denn tätowiert kriegst. Aber dann muss man halt dazu sagen, dass diese Tätowierungen ja ultra aufgeladen mit Bedeutung sind. Also da passiert fast nichts, ohne dass da eine Bedeutung drin steckt. Ob der Mensch, der die Tätowierung kriegt, dann die Bedeutung auf jeder Metaebene hinter fünf Ecken noch weiß, das ist die eine Frage. Das wird auch nicht jeder Japaner wissen, welche heiligen Figur aus dem Shintoismus er jetzt da genau tätowiert hat und welche Folklore da dahinter steckt. Aber das klassisch japanische Tätowieren ist sehr, sehr viel mehr mit deren kompletter Kultur verknüpft, als bei uns das im Westen so ist.
Ja. Das ist eigentlich in der klassischen Musik ganz ähnlich. Ich glaube, da gibt es eine Parallele, dass auch jede musikalische Geste, und sei sie noch so einfach, es können zwei Töne sein, in einem bestimmten Rhythmus verbunden. Das ist alles aufgeladen, weil das hat es alles immer schon mal gegeben. Und wenn es das schon mal gegeben hat, dann gibt es dazu einen Kontext und jemand, der das zum ersten Mal gemacht hat und auch einen Grund, warum das getan wurde und so weiter. Und deswegen ist es heute, glaube ich, für Komponisten manchmal, kann es schwierig sein, da was Eigenes überhaupt noch zu finden. Denn im Prinzip gibt es das alles schon und alles ist mit Bedeutung aufgeladen. Wie geht dir das denn?
Das ist bei uns 100% genauso. Also das würde ich jetzt fast behaupten, das könnte ich, wenn du jetzt einfach nur die klassische Musik durch das Tätowieren ersetzt, hat wahrscheinlich nicht ganz so eine lange Tradition in der Form, wie klassische Musik es jetzt hat, aber sagen wir mal, dieses westliche Tätowieren, wie wir es hier jetzt in Hamburg oder so kennen, das hat auch seine 150 Jahre auf dem Buckel, Minimum. Durchs elektrische Tätowieren ist dann immer quasi, das war die Erfindung des Rades dann für uns. Und es ist alles auch schon mal getan worden. Also du kannst dich, dadurch, dass es auch durch handwerkliche Grenzen determiniert ist, kannst du dich eigentlich ganz, ganz schwierig nur nach links und rechts irgendwo rausbewegen. Also dann verlässt du den Pfad, wo es funktioniert. Oder du musst dich halt in Faden bewegen, wo es alles schon mal passiert ist. Das ist was fast schon so ein Mantra ist bei uns, ist so dieses, die Tradition bedeutet, das Feuer am Brennen zu halten und nicht die Asche zu bewahren oder sonst. Ja, das gibt's
also diesen, das lebendig
genau,
zu halten.
Genau, gibt so einen schönen Spruch. Ich könnte nicht den Schädel nehmen und könnte den Pfad des Schädels, könnte den so dekonstruieren auf eine Art und Weise, dass er was ganz Neues ist, ohne dann da große Probleme zu kriegen, weil es entweder handwerklich nicht mehr funktioniert, weil es dann irgendwie dissonant ist und scheiße. Oder ich mache halt irgendwie was garantiert irgendwann an irgendeinem Punkt in San Francisco 1989 schon mal einer gemacht hat. Ne? Und ich kann mir dann auf die Schulter klopfen und kann sagen, guck mal, was ich mir ausgedacht habe. Und es wird nicht lange dauern. Dann wird jemand um die Ecke kommen, wird mir ein Foto unter die Nase halten, wird sagen, guck mal hier, 1987, haben es vor dir getan. So, ne? Und das ist, also ich, ganz, ganz wenig, wo das geht. Also zumindest nicht in der breiten Bildsprache. Immer wieder so kleine Dinge, wenn ich sich rauspicken kann, aber in der breiten Bildsprache, no way. Ich glaube, dass das sehr ähnlich ist, ich weiß ja.
Warum ist eigentlich alles neu so ein Ideal? Ja, also warum vertraut man nicht auf das unwillkürliche Anderssein? Eigentlich verstehe ich schon gar nicht mehr, warum Neuheit das absolute Paradigma sein muss. Ja.
Aber spürst du, oder hast du da früher so einen Druck gespürt oder ist es eigentlich als Komponistin gar
Doch,
nicht
natürlich.
Mehr unbedingt?
Also nicht mal Druck, ich habe das völlig verinnerlicht gehabt. Ich war da voll drin irgendwie, ja, und ich bereue das auch nicht, aber ich finde, die Welt hat sich zu sehr verändert. Und ich finde schon, Komponieren, einerseits hat Musik oder jede Kunst hat auch etwas Autonomes, aber trotzdem würde ich sagen, Kunst ist auch immer ein Medium der Reaktion. Und also da habe ich ja nur schon öfter drüber geschrieben. Für mich war so ein absolutes Schlüsselerlebnis 2015. Ich wohne in München, nicht von Vögeln umgeben, sondern mitten in der Stadt, in Haidhausen. Und da ist ein großer Innenhof, zu dem meine Wohnung ausgerichtet ist. Und es wurden zwei Häuser gerade neu renoviert für so Wohnungen für Menschen, die eigentlich kein Geld haben. Und da kamen dann plötzlich innerhalb von 2 Wochen sehr viele Geflüchtete rein. Und ich hatte plötzlich eine völlig neue Nachbarschaft. Und es war Sommer und die Fenster waren offen, ja. Und es war schon immer so ein Hof, wo man irgendwie hörte, also dieses Psychologen-Ehepaar hat gerne Brahms Klavierkonzerte und so weiter gehört. Dann so ein Pärchen, so zwei Männer, genau, die haben Wagner Bayreuth Eröffnungskonzert also gehört oder Billie Holiday oder so, ja. Und dann Neuss war da hinten. Ja, und ich zwischendurch mal so mit meinen Clustern, ja, die keiner gehört hat, weil ich sie dann immer auf dem Cembalo gespielt habe. Und sagen wir mal so, und selbst wenn ich wusste, das ist sozusagen so eine imaginäre Community, in denen die neue Musik gerne Feindbild ist, ja, ist man als Feind trotzdem geborgen. Ja, das ist Teil unserer Kultur. Und plötzlich hörte ich von einem Tag auf den nächsten Gesänge. Und aus ganz verschiedenen Orten der Welt, aber
aber live oder abgespielt,
nein,
quasi gesungen.
Mitgebrachte quasi. Melodien, ja. Die sehr anders waren als, also da hat man sofort gemerkt, dass das aus Oraltraditionen kommt, ja. Dass das irgendwie, das hatte auch manchmal nicht richtig Anfang und Ende. Das ging so irgendwo los, du hast Formeln erkannt. Und plötzlich war der Resonanzraum meiner Musik ein anderer, ja. Und ich habe mich gefragt, was sende ich eigentlich imaginär in diesen Hof mit meiner Musik? Und da habe ich gemerkt, meine Musik ist mit diesem Kanal deutsche Musikgeschichte, ob nun wohlgesonnen oder feindselig, gut vernetzt, aber ist eigentlich überhaupt nicht zugewandt, potenziell zugewandt. Ich meine damit nicht im Sinne von Gefälligkeit, sondern potenzieller Zuwendung. Ich hatte das Gefühl, meine Musik zu verstehen, muss man einiges gelesen haben, hin zu meinen Werkkommentaren. Und seitdem schreibe ich zum Beispiel, habe ich angefangen, über Musik so nachzudenken, dass ich zum Beispiel immer weniger Lust auf Werkkommentare habe. Ja? Das heißt, dass eine bestimmte Form von Gedankenmodellen, aber auch von letztlich irgendwie Symbolik, ja, also das Zeichentheoretische und so, was ja irgendwie doch auch kulturell verankert ist, hat sich ziemlich verabschiedet. Es kann auch mal wiederkommen, aber gerade ist es erstmal so ein bisschen hinterm Horizont.
Auf welche Symbole hast du dich denn vorher oder womit bist du da umgegangen? Weil es gibt beim Tätowieren ja auch sehr viel, vom Totenkopf zum brennenden Herz.
Ja.
Was war das bei dir oder was ist es bei dir noch, wenn es noch vorkommt?
Also ich muss zugeben, ein gewisser Zweifel an der neuen Musik, das ist, den hatte ich auch schon vorher. Und ich habe gemerkt immer, dass das meine Musik sehr Körper, also dass der Körper auch damals schon total involviert ist. Und dachte früher, und das war auch eine Zeit lang so, das war eigentlich verpönt, ja. Also so, ich habe so, kann noch so eine Erinnerung, in Donaueschingen, so Gesten waren absolutes Tabu und Figuren und so, ja. Und das hat mich irgendwie auf die Spur gebracht, mich mit nicht-verbaler Zeichentheorie zu beschäftigen. Es gibt so ein Buch von Nelson Goodman, das heißt Sprachen der Künste. Das unterscheidet zwischen symbolischen Zeichen, und symbolische Zeichen sind die, die wir gelernt haben, wie die Sprache, und den irgendwie mal grob gesagt metaphorischen Zeichen. Und die metaphorischen Zeichen haben viel mehr damit zu tun, dass es so etwas wie Wahrnehmungskorrespondenz gibt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel alle meine Schulter und meinen Kopf hängen lasse, dann würde, glaube ich, würdet ihr beide und alle, nehmen wir mal an, ich würde das als Darstellerin auf einer Bühne tun, dann würden alle irgendwie das Gefühl haben, das hat jetzt eher mit Trauer zu tun, ja. Und wenn ich zum Beispiel eine musikalische Geste so nach unten, langsam nach unten fallend machen, würde wahrscheinlich keiner sagen, das ist ein Ausdruck von Fröhlichkeit. Ja? Und das ist eine Art Wahrnehmungskorrespondenz, dass dieses nach unten, was wir irgendwie als körpersprachlich zum Beispiel einen vielleicht auch wirklich in den Genen oder kulturell verankert, keine Ahnung, ja, aber so etwas, was wir als Geste unwillkürlich verstehen, wenn wir das in manchen Ähnlichkeiten in einem anderen Medium übertragen, also eben zum Beispiel in der Musik abwärts, ja, dass wir dann so ein Gefühl dafür kriegen, dass sich uns etwas vermittelt und es muss nicht über das Medium Text gehen. Also in unserer Musikgeschichte stehen dafür für mich hauptsächlich Schubert und Bach. Also meinetwegen der Wegweiser-Akkord bei Schubert, ein Lied erzählt von einer Wegkreuzung. Und an den Stellen, wo die Wegkreuzung thematisiert ist, kommt ein Akkord, der in zig Richtungen modulieren kann. Und plötzlich schwimmt die Harmonik.
Wenn man sich viel mit japanischer Kultur oder mit jeglicher fremder Kultur beschäftigt hat, bleibt man ja doch, wenn man nicht dorthin geht und Jahre dort lebt und bei Meistern lernt und so weiter, bleibt man ja doch oberflächlich. Aber du hast vorhin in Bezug auf das Kabuki-Theater auch gesagt, vielleicht muss man das ja auch gar nicht von innen aus der Tiefe verstehen. Vielleicht findet man ja auch einen intuitiven Zugang. Und da ist die spannende Frage auch bei unserer eigenen Kultur, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie mit Mozart aufgewachsen ist, das muss ja auch dekodiert werden oder kann. Oder es gibt Möglichkeiten, das zu dekodieren, wenn man sehr viel darüber weiß. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Ja? Und da ist die Frage, also sollte man Mozart nicht besser nackt hören? Ja?
Richtig. Yes. Das ist eben genau das. Das wäre noch so ein Punkt, wo wir vorhin gesprochen haben über diese beiden Modelle, die in unserer Kultur so verankert sind, also Strukturfortschritt oder nackter Expressionismus. Dahinter ist natürlich, verbirgt sich auch eine Art von so einem Paradigma der Wissensgeschichte, ne? Also der gebildete Hörer. Ja, im Programmheft erstmal die Architektur erfassen, dann sitzt man da, erstes Thema, zweites Thema, Durchführung und so und das Stück verstehe ich, ja. Und natürlich hat diese Musik, die neue Musik, dieses Paradigma noch auf die Spitze getrieben. Nach dem Motto, wenn du also irgendwie, ich meine, Adorno, den ich in manchem sehr schätze, hat dafür natürlich auch die Tür geöffnet, indem er irgendwie alle Hörer beschimpft hat, die einfach mal so emotional reagieren, ja. Und eben so nach dem Motto, wenn du das System nicht verstanden hast oder nicht die Mühe gibst, bist du dem Stück nicht gewachsen. Und jetzt sagst du nackt und ich würde dir eben völlig zustimmen. Ich finde, Mozart ist es sehr gut gelungen, beides zu sein. Also die Musik ist, wenn du sie analysierst, entdeckst du einen Kosmos. Wenn du sie nicht analysierst, ist sie trotzdem unglaublich einladend. Und das ist mit der japanischen Musik, würde ich sagen, ähnlich. Ja? Die ist auch toll gemacht. Aber ihre Schönheit ist nicht darauf angewiesen oder es ist nicht das Ziel dieser Musik, die HörerInnen dümmer zu machen als die Musik. Also weil ich will eigentlich mein eigenes Hören zur Disposition stellen und das ist eben auch nackt. Ja, deshalb macht mir das teilweise auch wahnsinnige Angst zu schreiben, weil es kostet mich manchmal sehr viel Mut, genau aus diesem Grund auch. Also ich stimme dir zu und vielleicht noch ganz kurz was zu deiner, wie du deine Frage formuliert hast. Also wenn wir uns mit anderen Kulturen beschäftigen, glaube ich, klar sollte man versuchen, viel von ihnen zu verstehen. Man wird sie nie verstehen, so wie jemand sie versteht, der von dort kommt. Ich finde aber die Frage, ist das eine Frustration oder ist das nicht, kann man das Ganze nicht auch anders angehen und sagen, die Hinwendung ist das Schöne, ja, nicht die Frustration, dass man nie dort ankommt, sondern der Gewinn der Hinwendung, finde ich, kann was sehr Bereicherendes sein.
Ich finde es mega interessant und ich glaube, ein gewisser Grundrespekt ist auch immer gut. Da kann man jetzt schnell in dieses Cultural Appropriation Ding abrutschen, was darf wer und wie homogen muss eine Kultur bleiben oder sollte eine Kultur bleiben oder eben nicht. Ne? Ich finde, einen gewissen Respekt sollte man da, glaube ich, davor haben, dass man, wenn man sich irgendwo einer anderen Kultur bedient, das auf eine würdigende Art und Weise macht, dass man deren Regeln lernt, versteht, was die machen oder nicht deren Regeln lernt, das ist viel zu tief gegriffen, aber dass man zumindest sich mal anguckt, oder gibt es irgendwie Regeln und danach funktioniert das Ganze oder das ist irgendwie das, was die Ursuppe, die Grundsubstanz irgendwie ist und davon ausgehend, dann kann man sich da, glaube ich, schon ganz gut bedienen. Ich bediene mich viel an japanischen Elementen, ohne jetzt Buddhist zu sein, die Sprache zu beherrschen, irgendwie mich über dieses ganze Naturreligion-Shinto-Ding jemals informiert zu haben. Und fühle mich trotzdem nicht wie jemand, der das irgendwie flattert und irgendwie abfrühstückt oder sonst irgendwie.
Aber du gehst ja auch nicht voll rein, oder? Also es ist eher so eine Bezüge, oder?
Ja, genau, es sind einzelne Bezüge. Vielleicht auch einfach deswegen, weil ich zu faul bin. Ich glaube, um voll reinzugehen, kommst du nicht drum rum, mega viel Arbeit reinzustecken. Und dafür interessiert mich meine native westliche Kultur halt auch immer noch zu viel, als dass ich sagen würde, ich lass die westlichen Motive raus und versuche jetzt da irgendwie reinzukommen. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenige Europäer, die das richtig hingekriegt haben. Und ich glaube auch nicht, dass man das so remote lernen kann. Also ich glaube nicht, dass du japanisches Tätowieren aus Büchern lernen kannst und aus reiner Beobachtung, sondern ich glaube, du musst da mit den Menschen und dieser Kultur auf Augenhöhe vor Ort interagieren und oder zumindest jemanden
Meister haben,
genau, der dein Hub ist dahin und dich da irgendwie, ich glaube, sonst hast du da wenig bis keine Chancen.
Die sind ja auch sehr streng, die Japaner. Ja. Und da gibt es unglaublich viele Formen und Regeln, denen man sich dann noch erstmal unterordnen muss, bevor man dann irgendwie da was zeichnen kann. Wir haben gerade auch über die Tradition gesprochen, die ja auch so ein Korsett ist, weil man sich irgendwie dazu verhalten muss und man nicht einfach machen kann. Man kann schon, aber da muss man sich vielleicht dafür rechtfertigen oder so. Das sind alles so Freiheitsaspekte. Wie findest du denn da deine Freiheit, wenn man sagt, da gibt es ja unglaublich viele Ecken, in die man eigentlich nicht gehen kann?
Ich glaube, das ist ein konstantes Ausloten. Ich glaube, das machst du gefühlt wahrscheinlich jeden Tag aufs Neue mit dir aus, wie weit du da irgendwie in irgendeine Richtung gehen kannst oder was ausprobieren kannst, was dir Spaß bringt oder was irgendwie was ein Ergebnis produziert, mit dem du und der Mensch, den du tätowierst, happy ist, ohne halt zu doll mit irgendwas zu brechen. Ich versuche mir wenig andere Tätowierer anzugucken, immer weniger und weniger, versuche mich mehr und mehr selbst zu referenzieren. Also ich habe Jahre gebraucht bis zu dem Punkt, wo ich irgendwie nicht, wenn zum Beispiel eine Anfrage kam, um bei dem Motiv zu bleiben, mach mir mal einen Totenschädel, um dann nicht auf die zurückzugreifen, wo ich sagte, der Tätowierer und die Tätowiererin, die machen meine liebsten Totenschädel, die finde ich am schönsten. Und jetzt gucke ich mir 5 Referenzen davon an und leite dann davon ab, wie mein Totenschädel, der dann natürlich immer so aussah, wie einer von denen, die ich mir irgendwie angeguckt hatte. Und vielleicht ist das Kopieren auch so ein Ding. Und ich versuche halt nicht zu sehr nach links und rechts zu gucken. Ab einem gewissen Punkt, wenn man so ein Grundskill irgendwie sich angeeignet hat, nicht zu sehr nach links und rechts zu gucken, sondern zu versuchen,
sich selber nachzuhören.
Genau, was kommt aus mir raus in dem Moment? Ne? So, also wie zeichne ich das Motiv oder wie setze ich das um? Aber ich glaube, das Ausmachen mit wie viel Freiheit kann ich mir nach links und rechts nehmen, das ist ultra schwierig. Das ist auch, glaube ich, das, was am meisten nervt, was einen am meisten unter Druck setzt. Ja.
Wir haben auch über den Fortschrittsgedanken in der neuen Musik gesprochen und dazu gehört ja auch, dass man neue Klänge entwickelt, ja, zum Beispiel. Jetzt kann man alle Instrumente, die es da so gibt, miteinander rekombinieren, da findet man vielleicht immer noch mal was Neues, aber es geht ja auch, viel geht so in das Geräuschhafte, und wenn man jetzt drüber nachdenkt, wenn ich jetzt ganz viel kratze, hauche, Teile bespiele meines Instruments, die man normalerweise nicht bespielt und so weiter, dann bewegt sich in diesem Bestreben, da was Neues zu entdecken, bewegt sich das ja immer von der Mitte so eines Instruments eigentlich weg. Ja, also es wird immer mehr zu einem Kratzen am Rand. Wie geht dir das so mit diesen Geräuschen? Oder anders gefragt, ist es eigentlich adäquat, Musik von heute mit Instrumenten von gestern zu spielen?
Also natürlich höre ich es gerne und ich bin auch immer interessiert an allem, ja. Aber ich habe oft das Problem, dass das für mich eigentlich Stücke sind, wenn das jetzt so pauschal sage, wir nehmen jetzt mal so das Durchschnittsstück, ja, dass das Arrangements sind. Ja, für mich sind es eigentlich oft Arrangements von Klängen, ja, und ich habe eine andere Sehnsucht bei Musik. Ich habe eine Sehnsucht, nicht zu gucken, ah, toll gemacht, aha, den Klang habe ich noch nie gehört, ja, das ist zweimal faszinierend, aber für mich wird Musik dann spannend, wenn ich das Gefühl habe, sie ist mehr zugänglich, ja, da gibt es etwas dahinter oder darunter, und das ist auch unaufhörlich, ja, also das kann ich immer wieder hören, weil es mich immer wieder von der anderen Seite anspringt oder weil das ein und selbe mich immer wieder anders anspringt. Das ist bei mir bei diesen Arrangements selten der Fall. Also wenn ich den faszinierenden Klang, der ist faszinierend, weil ich ihn noch nie gehört habe, und wenn ich ihn dreimal gehört habe, ist er nicht mehr faszinierend, mal platt gesagt, ja. Und das andere ist, aber es gibt natürlich trotzdem tolle Stücke, aber die sind meistens, würde ich sagen, deshalb toll, weil sie eben nicht nur das sind. Und dann sind sie nämlich auf der Ebene der Vernetzung, ja. Dann sind die Dinge nicht nur das, was sie in dem Moment sind, sondern sie sind auch, ich sage immer, sie sind konkret und abstrakt zugleich. Und als Abstraktes können sie auch woanders hin im Stück Beziehungen knüpfen. Und das andere ist ganz einfach, ich finde an Musik nach wie vor Harmonik. Also ich weine auch gerne beim Hören von Musik.
Wobei hast du zuletzt geweint? Weißt du das noch?
bei einem Stück vom Gagaku. Das können wir auch gerne kurz hören.
Sehr gerne.
Soll ich das kurz vorspielen? Das dauert 2 Minuten. Da habe ich geweint, ja. Und zwar ist es ein Stück, da habe ich sogar jetzt, das ist eigentlich das einzige Stück, was ich augenblicklich höre. Das ist für mich das Stück dieser Zeit gerade, ja. Es dauert nur 2 Minuten. Davor habe ich, muss ich sagen, das andere Stück, was auch nur 2 Minuten dauert, was ich im Winter dauernd gehört habe, war von Prince. Eine Ausschnitt aus einer Jam-Session, die findet man nur auf YouTube. Auch unglaublich, ja. Und bei dem Gagaku-Stück finde ich unendlich berührend. Das ist man hört nur zwei Instrumente. Das eine sind Oboenartige, also Doppelrohrblattinstrumente, und das andere ist Sho. Das Sho macht Zirkularatmung. Das heißt, der Akkord, manchmal zieht er sich so ein bisschen zurück und mit dem neuen Atem wird er wieder lauter. Und das heißt, man hört eigentlich immer diese Schnittstelle zwischen dem letzten Ausatmen und dem ersten Einatmen. Als jemand, der da meditiert, weißt du, was das ist. Also das ist auch immer irgendwie wie ein kleiner Tod, ja, oder gleichzeitig, aber in dem ist dann eben auch wieder die unendliche Erneuerung. Und die Oboeninstrumente greifen das irgendwie auf. Es gibt immer diesen komischen Umschlag, ja. So aus den zeitlosen Melodien gibt es so eine Art Kicks, der aber eben nicht Unfall ist, sondern so wie wenn plötzlich du gehst durch den Wald und plötzlich fliegt ein Vogel vorbei, ja. Und das macht irgendwas mit dir, das holt dich wieder ins Jetzt. Und ich finde, in dieser Musik liegt, so wie die Melodien sind, liegt auch viel Schmerz. Also ich höre das so, vielleicht ist das eine Projektion, aber so wie ich die japanische Kultur kenne und erlebe, glaube ich, würden mir die JapanerInnen auch zustimmen. Und gleichzeitig liegt darin auch die Erlösung von Schmerz. Das ist beides und das finde ich zum Weinen.
Es erinnert mich ja auch daran, dass ich halt nicht ewig bin und es ist klar, ja auch ein Medium, was auch nicht ewig ist und auch alt.
Das ist der Witz eigentlich, ne? Also du schreibst es, die Erinnerung auf was drauf, was selber dann
vergänglich ist. Und wenn niemand irgendwie vorhat, dich nachher zu konservieren und irgendwie in der Charité ins Medizinhistorische Museum zu stellen, dann wird halt, ja, genau, dann wird halt auch deine Tätowierung verschwinden, ne? Mit dir. Und das ist auch das, als ihr mir die Topics geschickt hatte zum Thema, wo ich dachte, naja, Spiritualität, da kommt in mir erstmal so ein Beißreflex auf Wissenschaftsfeindlichkeit, will ich nichts von wissen, aber natürlich ist es schon eine Verbindung, zum Beispiel auch zwischen mir und den Menschen, die ich tätowiere, dass ich auf denen halt so einen Mark hinterlasse, was den Rest ihres Lebens bleibt. Wahrscheinlich sogar, wenn die jünger sind als ich, länger als ich auf der Welt sein werde, aber was halt nicht keine Pyramide ist oder sowas, sondern was halt das ist, was halt irgendwann dann auch diesen vergänglichen Weg irgendwie geht.
Ja, wir haben das so intern so ganz langsames Snapchat genannt. Irgendwie, also
das ist eine geile Formulierung, die werde ich mir behalten. Ne?
Also die,
aber sehr langsam.
Generation Snapchat.
Aber das ist schon ganz, ganz interessant. Also dieses was, glaube ich, Tattoo dann zum Beispiel auch mit der Musik oder im Komponieren, gerade mit dem Komponieren eigentlich verbindet, ist, dass man Dinge aufschreibt oder, sagen wir, etwas abstrakter noch, es werden Dinge fixiert. Ja. Und das ist ja jetzt auch anders als im Jazz, wo man spontan improvisiert über bestimmte Formen, wird das in der Komposition halt richtig aufgeschrieben für die Ewigkeit. Ja. Wenn eine Komposition gut ist, bleibt die dann mit Glück auch eine Ewigkeit oder zumindest viele hundert Jahre.
Eine von tausend so.
Eine von tausend.
Ist das
maximal.
So ein, gibt's da, hat das jemand Zeit erforscht, wie viel
vielleicht, aber ich
17
weiß
Jahrhundert
nicht
an Output waren, wie viel heute noch relevant ist?
Das ist ziemlich, ziemlich wenig nur noch. Jetzt gibt es so eine Zeit, wo viele Komponisten von früher zu Unrecht ausgegraben werden. So, aber eigentlich, ja. Eigentlich haben wir wirklich nur noch so die ganz oberste Spitze irgendwie. Das hat sich gehalten bei den.
Ja, wenn es die oberste ist, das weiß man natürlich nicht immer ganz genau, ne? Aber.
Das weiß man nicht, ja. Vielleicht waren die auch nur gut im Geschäft.
Ja, vielleicht eine die Mischung. Oberste, die Marketing-Genies, die tief waren, oder?
Teils zumindest. Teils wahrscheinlich, ja. Aber ist es für dich, also macht dich das traurig, dass du denkst, es ist dann alles weg? Oder findest du das eigentlich ganz okay, so als Künstler gesehen?
Das ist für mich eine völlig, völlig okaye Sache. Ich habe mich schon häufiger gefragt, tatsächlich, die Farben, die wir benutzen, die haben eine Lichtechtheit von 400 Jahren zum Malen, also für die Bilder, die wir hier malen, dass die tatsächlich wahrscheinlich am längsten noch überbleiben werden. Ne? dass das so ein bisschen, dass die Legacy dann nachher tatsächlich das vielleicht eher ist, was an den Wänden hängt oder was dann halt irgendwann in irgendwelchen Mappen oder Kartons verschwindet, weil, also das rotiert ständig durch.
Oder Staub im Grab.
Genau.
Das Letzte, genau, was vergeht, ja, sind deine Pigmente.
Das ist eigentlich eine schöne Vorstellung.
Die dann da irgendwie vergehen. Aber das ist, also da habe ich schon häufiger drüber nachgedacht, warum mich vielleicht Graffiti auch so fasziniert hat. Mich hat auch nie fasziniert dieses, wir stellen euch hier eine Fläche zur Verfügung und macht euch mal einen Samstagmittag und sprüht was Schönes. Mich hat tatsächlich immer das illegale Graffiti fasziniert, weil das eben so dieses, ich reiß mir den Hintern auf, um jetzt hier die S-Bahn-Linie so und so zu besprühen, um dann ein Video zu haben, wie diese S-Bahn irgendwie über diese Brücke da reinfährt, um dann da übermüdet zu stehen, das abzufotografieren.
Und morgen dann, ist es weg.
Genau, und überglücklich nach Hause zu gehen. Und ich weiß, morgen Abend fahren die das in den Betriebshof und machen das sauber. Und dann ist das nie passiert. Und ich habe mich total vielen Risiken ausgesetzt, um das zu machen.
Du schreibst, deine Werke können dich überdauern, können älter werden als du selbst, werden vielleicht in Zukunft noch gespielt, vielleicht werden sie irgendwann vergessen oder auch nicht. Und auf jeden Fall entziehen sich dann mit deinem Ableben auch deinem Einfluss. Du kannst niemandem mehr sagen, das habe ich so und so gemeint. Also man muss die auch irgendwie loslassen und so, ne?
Denkst du darüber nach oder ist das für dich eigentlich gar nicht so ein Riesenthema?
Doch, also eine Sache ist auf jeden Fall immer erstmal ein Thema, nämlich ein Stück so präzise wie möglich. Ja, weil ich meine, es gibt schon auch, also jetzt lästere ich, Entschuldigung, aber ich finde, es gibt schon so einige Stücke, denen hört man an, dass sie für den Effekt der Uraufführung gemacht sind und schon relativ schnell verpuffen irgendwie, ja. Ich möchte eigentlich gerne eine Musik schreiben, die man auch ohne mich wirklich proben kann zum Beispiel. Ich finde es auch unglaublich toll, wenn InterpretInnen was daraus machen, wenn sie es auch mal dehnen und irgendwie, ich möchte eigentlich Musik, die man wirklich interpretieren muss, ja, also das ist ja, soll ja irgendwie eingeschrieben sein, aber dafür muss sie eben auch gut notiert sein. Wir leben in einer Kultur, wo der Name des Komponisten am besten auf dem Sockel, der Kopf des Komponisten auf dem Sockel und der Name darunter aufgeschrieben. Was verbindet sich damit? Damit verbindet sich die Idee einer Linearität wieder, zumindest bei uns, also das Kanonische, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Und ich finde, in unserer Gegenwart, die so heterogen geworden ist, habe ich das Gefühl, das stresst viele meiner auch etwas älteren Kollegen. Aber überhaupt ist so ein Thema, wer setzt sich durch? Ja? Natürlich, ich glaube, jeder Komponist hat Sehnsucht, dass die Musik irgendwie weiterlebt. Ist aber was anderes, ob die Musik weiterlebt oder der Ruhm. Ja? Und meine innere Vision ist, dass irgendjemand irgendwann diese Musik hört. Vielleicht hat sich die Welt total verändert, höchstwahrscheinlich, und dieses Stück trotzdem Berührung ermöglicht. Das ist für mich eigentlich so eine schöne Vorstellung, sagen wir mal.
Das war Des Pudels Kern mit Isabel Mundry und Sepp Winter. Wir sind Elisa Erkelenz und David Maria Gramse und die Partner von Des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Konzerthaus Dortmund, der Heidelberger Frühling, das Mozartfest Würzburg, die Ludwigsburger Schlossfestspiele, das Anneliese Brost Musikforum Ruhr und der WDR 3. Wir danken sehr herzlich der Klausen-Simon-Stiftung, der Rudolf-Augstein-Stiftung, krick.com und der GVL. Und falls ihr mehr über den Pudel wissen wollt oder euch für die in der Folge gespielte Musik interessiert, findet ihr dazu mehr Infos auf despudelskern.de.